günstigen Betriebstemperatur und konnte also keinen klaren Gedanken fassen. Also es ist mir schon schwer gefallen, irgendwie im Internet Blogs zu lesen, weil irgendwie dauernd die Schrift verschwommen ist und ich das nicht mehr lesen konnte. Und dann hatte Alex zum Glück eine richtig gute Idee und hat mir so eine Beauty-Brille gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Irgendwie das tun Frauen sich irgendwie auf die Augen, wenn sie einen da drauf gekriegt haben. Das tut man irgendwie in den Kühlschrank, da ist so ein Gel drauf drin und dann tut man sich das da an den Kopf. Und das habe ich mir dann auch an den Kopf getan. Hatten zum Glück also mehrere davon, sodass immer einen im Kühlschrank war und eins auf meiner Stirn. Und dann hat das so langsam geklappt. Dann bin ich nochmal duschen gegangen, kalt, und dann hatte ich auf einmal so die ersten Gedanken. Und das war so richtig gut. Also das kann ich jedem empfehlen, falls euch das genauso geht wie mir und ihr manchmal gerne denken möchtet, obwohl es so heiß ist. Okay, warum gebe ich den Tipp überhaupt? Aber dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal so Beauty-Brillen kaufen. Die gibt's wahrscheinlich in jedem Kosmetikladen und Reformhaus und sowas. Und dann kann das echt funktionieren. Ja, ich hatte letztes Mal eine Hausaufgabe euch gegeben. Und ich denke mal, dass ihr alle fleißig und strebsam seid und dass ihr deswegen jetzt einen Bibelvers auswendig könnt. Nein, schnick, schnack. Hannes, habe ich nochmal gefragt, der hat gesagt, nein, auswendig lernen, habe ich auch gesagt. Sonntag habe ich es vergessen zu sagen, Freitag habe ich gesagt, auswendig lernen und lesen. Okay, dann du bist dann außer Kontrolle, Konkurrenz. Welcher war das denn? Wie hieß denn die Stelle? Amen, 2. Korinther 5, Vers 21. Kann es jemand auswendig oder nicht?
Es ging um Simson.
Ja. Moment, Quatsch, da hat er mal, wer hat Ja gerufen? Ja, dann komm mal her. Ja, sehr gut. Dann, ja, nimm erstmal ein Mikro. Wo ist das Mikro denn hingekommen? Hier.
Ich bin nämlich ganz stolz, weil das ist nämlich der erste Bibelvers, also der einzige, den ich mir wirklich dann auch angeguckt habe und auswendig gelernt habe. Und zwar geht das so, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu Gottes Gerechtigkeit werden können.
Yeah. Puh, das hat mich jetzt echt gerettet. Ich konnte nämlich auch nicht auswendig. Ja, wir sind mitten in einer Predigtreihe über Identität und es geht darum, wer wir eigentlich in Christus sind. Und das ist ein Thema, was sehr wichtig ist, wo wir aber eigentlich ganz schwer Aussagen drüber machen können. Also man kann kaum sagen, wer man selber ist, wie man selber ist. Andere können noch schwerer zutreffende Aussagen über dich machen, können dir also auch nicht damit weiterhelfen. Und ich glaube, dass das einzige, die einzige Möglichkeit, die wir haben, wirklich etwas über uns zu erfahren und zu wissen, wie Gott uns sieht, das ist, indem wir Gott selber fragen und indem wir in sein Buch, in die Bibel hineingucken und da dann lesen, was Gott über uns denkt und wer wir eigentlich in Gottes Augen sind. Und heute geht es darum, dass wir in Gottes Augen gerecht sind. Und ich glaube, dass Gerechtigkeit so ein Wort ist, mit dem man kaum noch wirklich was anfangen kann. Heute in Deutschland, also jetzt in der WM ist das wieder ein bisschen hochgekommen, da wurde ganz viel darüber diskutiert, ob Schiedsrichter jetzt gerecht pfeifen oder ob sie ungerecht pfeifen und es gab jede Menge Diskussionen darüber. Aber das ist nicht das, was in der Bibel mit Gerechtigkeit gemeint ist. Also wenn wir heute gerecht sagen und Gerechtigkeit, dann heißt das meistens regelkonform. Also das heißt, man ist fair, man beachtet alle Regeln und das ist dann Gerechtigkeit. Aber die Bibel, wenn sie über Gerechtigkeit redet, dann meint sie etwas vollkommen anderes. Nämlich dann meint sie, dass wir durch Jesus Christus gerecht vor Gott sind, dass wir Recht zugesprochen bekommen haben und dass wir in Gottes Augen heilig und untadelig sind und dass, wenn Gott auf uns guckt, dass er Menschen sieht, die gerecht sind in dem Maße, wie dass Gott keine Schuld an ihnen findet. Und das hat mal jemand ganz toll definiert, das war Mr. Essek William Kenyon, der war ein amerikanischer Prediger, ist irgendwann in den 40er Jahren gestorben. Und er hat gesagt, Gerechtigkeit ist, dass wir ohne ein Gefühl von Schuld oder Minderwertigkeit oder Verdammnis in Gottes Gegenwart kommen können. Und dass wir, so wie wir sind, vor Gott kommen können, ohne uns irgendwie schlecht vorkommen zu müssen in seiner Gegenwart. Und das finde ich ganz schön heftig. Das ist eine richtig krasse Aussage eigentlich. Und ich glaube, dass kaum jemand, den ich kennengelernt habe, irgendwie das wirklich glaubt. Oder dass wir oftmals mit diesem Bericht Gerechtigkeit ganz wenig anfangen können. Und dass wir ganz schlecht für uns annehmen können, dass wir gerecht und heilig irgendwie vor Gott stehen. Und dass wir uns nicht für irgendetwas schämen müssen, was wir gemacht haben. Dass nicht mehr irgendwie die Sünden der Vergangenheit oder die Sünden der letzten paar Tage irgendwie zwischen uns und Gott stehen und auch nicht stehen können. Sondern dass wir wirklich untadelig vor Gott stehen, dass wir kein Gefühl von Verdammnis haben müssen. Ich glaube, das ist etwas, was für die meisten Leute noch ziemlich zukünftig ist. Und ich habe eine ganze Weile überlegt, wie ich das illustrieren kann. Und das war ein bisschen schwierig, weil komischerweise habe ich diese Gerechtigkeitssache ziemlich schnell verstanden, nachdem ich Christ geworden bin. Also ich hatte, anders als die meisten Leute, keine besonders langen Phasen, wo ich gedacht habe, dass ich nicht in Gottes Gegenwart kommen kann. Ich hatte keine besonders langen Phasen, wo ich immer wieder mich um meine Sünden gedreht habe oder so, sondern das habe ich ziemlich schnell eigentlich verstanden, dass wenn ich in Christus Jesus bin, dass dann wirklich Gerechtigkeit da ist. Also natürlich ganz am Anfang hatte ich auch so ein paar Sünden, wo es mir ein bisschen schwer gefallen ist, mit Gott drüber zu reden. Es waren hauptsächlich so sexuelle Sachen, so Selbstbefriedigung und sowas, hat mir unheimlich schwer gefallen, vor Gott zuzugeben und mit ihm darüber zu reden. Obwohl natürlich ich auch gewusst habe, dass er dabei war, er hat das mitgekriegt und sowas, er wusste natürlich davon. Aber trotzdem ist es ja noch was anderes, irgendwie, ob Gott weiß, was du gemacht hast oder ob du mit ihm darüber reden kannst. Aber als das dann irgendwie überwunden war, ich einmal über diesen Punkt rübergekommen bin, hatte ich eigentlich gar keine Probleme mehr damit. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwer, da jetzt aus meinem Leben irgendwelche interessanten, lehrreichen Anekdoten zu erzählen. Aber ich habe mal eine Geschichte gehört von einem meiner Lieblingsprediger. Das ist der Andrew Womack aus Colorado Springs, irgendwo in Amerika. Ich höre mir seine Kassetten jetzt schon irgendwie seit bestimmt 2 Jahren an und sauge immer die MP3s aus dem Internet und finde das total geil, den zu hören. Und der erzählte mal eine Geschichte, wie er sich einen Hund gekauft hat. Und die hat mich jetzt nochmal begleitet, oder als ich über die Predigt dann nachgedacht habe und die vorbereitet habe, habe ich da nochmal dran gedacht. Und zwar ist das so, dass der Mann wohl sowieso ein ziemlicher Tierfan ist und er scheint schon ungefähr alles an Viechern gehabt zu haben, was man haben kann. Irgendwie an Pferden und Hunden und Katzen und Meerschweinchen und so. Und irgendwann haben sie sich einen großen, wunderschönen Golden Retriever gekauft. Richtig großes Viech, schön orange, gelb, rot, wie solche Tiere halt sind, haben es dann auch konsequent Honey genannt. Und es war eigentlich so der perfekte Hund, aber er hatte einen miserablen Vorbesitzer. Also sie haben das Tier nicht als Welpe gekriegt, sondern da war schon ziemlich ausgewachsen. Und das alte Herrchen ist nicht gut mit Honey umgegangen und ist dann irgendwie mal eingesperrt worden in Zwinger und geschlagen worden und so. Und ist dadurch irgendwie seelisch ein bisschen aus der Bahn gekommen. Und jedes Mal, wenn man Honey streichen wollte, fing das Viech an zu winseln und hat sich versteckt. Und wenn ihr mal so einen Hund kennengelernt habt, das ist echt ganz schön extrem. Also ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hatte einen Hund, so einen Münsterländer, der gebissen worden ist. Und jedes Mal, wenn er den also mitbrachte und ich auf diesen Hund zugegangen bin und Hallo sagen wollte, dann fing er also an zu winseln, hat sich auf die Hinterläufe gesetzt, ist irgendwie rückwärts gerobbt und hat sich unterm Schreibtisch versteckt und ist nicht mehr rausgekommen. Und Honey muss wohl irgendwie genauso drauf gewesen sein. Und das muss Andrew Womack wohl unheimlich peinlich gewesen sein, weil jedes Mal, wenn Besuch kam und der Besuch irgendwie Honey streicheln wollte, hat das Viech angefangen zu winseln, hat sich versteckt. Und der Besuch hat natürlich ganz böse den Womack angeguckt, weil die dachten, dass er seinen Hund verprügeln würde. Und das war natürlich irgendwie ziemlich peinlich. Und er sagt, dass er irgendwann mal fast schon einen kleinen Ausraster gekriegt hat irgendwie und mit Honey geschimpft hat und gesagt hat, meine Güte, kannst du nicht ein einziges Mal in deinem Hundeleben dich wie ein normaler Hund verhalten? Kann das nicht einmal passieren, dass ich nach Hause komme und du kommst mir entgegengerannt und springst an mir hoch und kläffst ein bisschen? Kannst du nicht einmal irgendwie deinen Kopf auf mein Knie legen, dass ich dich streicheln kann? Kannst du nicht einmal mit dieser fiesen, peinlichen Winselnummer aufhören? Oder geht das jetzt immer so weiter? Pädagogisch natürlich total kontraproduktiv. Menschen mögen es schon nicht, angeschrien zu werden. Hunde mögen es genauso wenig. Aber er hat danach gebetet. Und Gott sagte ihm, hey Andrew, du bist genau wie dein Hund. Und ich wünsche mir so sehr, dass du irgendwann mal in meine Gegenwart kommst, wie jemand, der zu seinem liebenden Vater kommt Und dass du nicht jedes Mal anderthalb Stunden rumjammerst und winselst, was du nicht alles irgendwie an Sünden getan hast in der letzten Woche und an wen du nicht alles negativ gedacht hast und was nicht alles schief gegangen ist. Und könntest du nicht einmal in meine Gegenwart kommen und dich einfach wie ein Kind verhalten und einfach wie zu deinem liebenden Vater kommen und völlig entspannt in meiner Gegenwart sein. Und ich glaube, das war so eine Lektion, die er gelernt hat. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es den meisten Christen ganz genauso geht. Dass du in die Gegenwart Gottes kommst und du kannst dich gar nicht richtig darüber freuen oder du kannst dich gar nicht an Gott freuen. Du hast total Probleme, in Lobpreis in Gottes Gegenwart zu kommen. Weil immer das Erste, wenn Gottes Gegenwart kommt, das Erste, was dann passiert ist, dir fallen alle Sünden ein, die du jemals begangen hast. Und eigentlich ist Lobpreis immer bloß irgendwie Buße tun für alles Mögliche. Und Entschuldigung Gott hier und Entschuldigung dafür. Und ich bitte dich um Vergebung, dass das noch passiert ist. Und es ist überhaupt nicht möglich für dich, eine ganz normale, positive Gottesbeziehung zu führen. Es ist gar nicht möglich für dich, dich wie ein Kind Gottes zu fühlen, das zu seinem liebenden Vater kommt. Sondern du hast immer irgendwie dieses Gefühl davon, dass du nicht genug gemacht hast, dass du nicht gut genug gewesen bist, dass du nicht heilig genug warst, dass du hier schon wieder versagt hast und da nicht mit den Anforderungen Gottes entsprochen hast und du hast keine Möglichkeit, eine entspannte Beziehung mit Jesus zu führen. Und deswegen glaube ich, dass das, was ich hier sage und was ich predige, eigentlich etwas total Herausforderndes ist. Wenn ich mir darüber rede, dass du jetzt schon die Gerechtigkeit bist in Christus, die vor Gott gilt, dann ist das etwas, was unserer Alltagserfahrung meistens total widerspricht. Und wir sind immer mit so einem Bild geprägt worden, möglicherweise schon seit Jahren, je nachdem, wo du herkommst, dass wir etwas tun müssen, um gerecht zu werden, dass wir uns bemühen müssen und Gebote und Gesetze halten müssen, um irgendwann einmal gerecht zu werden in Gottes Augen und können uns kaum vorstellen, dass wir in Jesus Christus das einfach schon sind und dass Gott, wenn er uns anschaut, nicht in erster Linie Sünden sieht und nicht in erster Linie Fehlverhalten und Versagen sieht, sondern dass Gott, wenn er dich anschaut, in erster Linie Gerechtigkeit sieht, weil du schon die Gerechtigkeit bist, die in Christus gilt. Und wenn man mit so einem Bild rumläuft von sich selber, dass man gerecht werden muss und dass man sich bemühen muss darum, dann wird das mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, dass du total darunter leidest, du wirst mit ziemlicher Sicherheit darunter zerbrechen, weil das eigentlich gar nicht möglich ist, diesem Standard Gottes in irgendeiner Weise zu entsprechen. Und da gab es mal einen sehr prominenten Typen, der wirklich darunter zerbrochen ist, das war Martin Luther. Und Martin Luther war ja eigentlich schon sehr früh ein sehr christlicher Mensch und er ist Mönch geworden und hat Bibel studiert und war theologisch irgendwie ziemlich fit. Und er hat überall im Neuen Testament immer etwas gelesen von der Gerechtigkeit Gottes. Und jedes Mal, wenn er es gelesen hat, hat es ihm einen Stich gegeben und hat ihm ein bisschen mehr wehgetan, weil er jedes Mal wieder davon überzeugt war, dass er Gottes Gebote erfüllen muss, um Gottes Gerechtigkeit zu werden. Und natürlich ist er nach ein paar Jahren irgendwie an den Punkt gekommen, dass er sich gesagt hat, meine Güte, das kann ich niemals schaffen. Die Messlatte hängt so hoch, ich kann es niemals schaffen, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich kann niemals irgendwie dahin kommen, dass Gott wegen dem, was ich mache, sagen wird, der Mann ist gerecht. Und ich glaube, er hat recht damit. Und es ist klar, dass er recht damit hat, denn er hat sich auseinandergesetzt mit der Bibel. Er hat das Ding nicht nur einmal gelesen, er hat es wahrscheinlich in dieser Phase, wo er nach Gott gesucht hat, öfter mal gelesen und er hat reingeguckt und er hat geforscht und hat versucht rauszufinden, was es mit dieser Gerechtigkeit auf sich hat. Und wenn du diesen Maßstab dir anschaust, den die Bibel gibt, dann ist es völlig unmöglich, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können, Gottes Gerechtigkeit zu werden. Und die meisten Leute sagen, ja, das geht schon deshalb nicht, weil da gibt's ja so viele Gebote. Und wenn man diese Gebote alle halten müsste, Heiland, das kann ja eigentlich schon gar nicht klappen. Dann darf man nicht töten, das ist vielleicht noch ein bisschen entspannt, das schaffen die meisten Leute. Aber dann darf man auch nicht lügen. Noch nicht mal irgendwie so eine kleine Gelegenheitslüge. Dann darf man nicht klauen. Dann darf man keinen Ehebruch begehen. Und Jesus geht sogar noch weiter und sagt schon, wenn du in Gedanken irgendwie eine andere Frau begehrst und du bist verheiratet, dann ist das schon Ehebruch. Und dann wird es natürlich irgendwie immer schwieriger. Und man merkt, hey, das kann ich im Grunde genommen schon gar nicht hinkriegen. Und trotzdem sage ich dir, wenn du ein theologisches Bild von Sünde hast, dass Sünde Sachen sind, die du nicht machen darfst, dann hast du ein total entspanntes Bild von Sünde. Denn eigentlich ist es noch viel schlimmer. Jakobus sagt, Stelle jetzt nicht rausgesucht, aber Jakobus sagt, wenn jemand weiß, etwas Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist das schon Sünde. Das heißt, Sünde ist nicht bloß nur das, was wir machen, sondern Sünde ist auch irgendwie das Gute, was wir nicht machen. Und vielleicht schaffst du es dann gerade noch irgendwie nicht zu lügen und diese ganzen Sachen zu machen und nimmst dich total zusammen und bemühst dich und schaffst das. Aber ich glaube irgendwie, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie an der nächsten Stufe scheitern. Du wirst nicht irgendwie jedem Menschen das Gute tun, was du ihm tun könntest. Gehst wahrscheinlich immer noch an ein paar Leuten vorbei, die Geld brauchen und du gibst ihnen keins. Gehst vielleicht immer noch an ein paar Leuten vorbei, denen das gut tun würde, das Evangelium zu hören und du predigst ihnen nicht. Gehst vielleicht immer noch an ein paar traurigen Leuten vorbei, ohne sie aufzubauen und es gäbe eine Menge Gelegenheiten, etwas Gutes zu tun und du machst das nicht. Und ich setze noch eins drauf und ich sage, wenn du dieses Bild von Sünde hast, dass es etwas, dass es heißt, etwas nicht zu tun und etwas anderes doch zu tun, dann hast du von der Bibel her immer noch ein total entspanntes Bild von Sünde. Denn die Wahrheit ist eigentlich noch schlimmer. Sünde heißt übersetzt vom Alten Testament, auch vom Neuen Testament her, Zielverfehlung. Das heißt irgendwie alles, was das Ziel Gottes mit uns nicht erreicht. Das ist letzten Endes Sünde. Damit ist es jedes Mal Sünde, wenn wir einen Mensch nicht so lieben, wie Gott ihn geliebt hätte. Wenn wir nicht den Frieden hätten, den Gott hätte für uns. Wenn wir nicht in der Freude Gottes vollkommen sind. Wenn wir nicht irgendwie den Charakter Jesu vollkommen widerspiegeln, dann wäre das jedes Mal Sünde. Und ich glaube, wie spätestens an dem Punkt wird vermutlich kein Mensch auf der Welt sagen können, dass er es immer noch schafft, sondern spätestens da ist total klar, dass niemand aus sich selbst heraus die Gerechtigkeit produzieren könnte, die vor Gott gilt. Und deswegen sagt Bibel, das Einzige, was du machen kannst, um vor Gott gerecht dazustehen, das ist, dass du in Christus gefunden wirst. Er hat den zur Sünde gemacht, der von keiner Sünde wüsste, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden würden, die vor Gott gilt. Also wenn du in Jesus bist, wenn du das glaubst, was Jesus getan hat, wenn du glaubst, dass er für dich gestorben ist, dass er für dich auferstanden ist, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann hast du diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und es gibt keine andere Möglichkeit, diese Gerechtigkeit zu bekommen. Und es ist jetzt vielleicht erstmal irgendwie eine Information für Leute, die heute Abend hier sind und du überlegst dir das noch alles mit. Yeah, yeah. Das ist so heftig, da geht sogar das Mikrofon aus. Ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert. Ansonsten muss ich schreien. Ah, die Batterie ist alle, daran nichts. Schade. Genau, also die einzige Möglichkeit, diese Gerechtigkeit Gottes zu bekommen, ist Jesus. Und das ist jetzt vielleicht zunächst mal eine Information für Leute, du bist vielleicht heute Abend hier und du weißt irgendwie, dass du ein Problem mit Gott hast und dass da etwas zwischen euch steht. Und du merkst vielleicht irgendwie, dass du Schuld auf dich geladen hast. Dann ist die einzige Möglichkeit, das loszuwerden, ist es, mit Jesus anzufangen. Und dann wird unser Gebetsteam dir gerne Informationen geben, falls du daran interessiert bist. Sprich nachher einfach Sandra an oder mich. Das lässt sich auf jeden Fall regeln. Aber für uns anderen gilt, wenn wir in Jesus sind, dann sind wir bereits diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und dann soll es eigentlich für uns so sein, wenn wir das erkannt haben, wenn wir es wirklich begriffen haben, dass es möglich ist, in Gottes Gegenwart zu kommen, ohne sich zu schämen, ohne irgendwelche Schuldgefühle da zu haben, ohne dass uns irgendetwas peinlich ist, ohne dass uns irgendetwas von dieser Gnade Gottes trennt, die wir durch Jesus haben. Und wenn du jetzt sagst, ja, bei mir ist das nicht so, und ich habe immer noch ganz oft ein schlechtes Gewissen. Und ich habe immer noch ganz oft mir das Gefühl, dass ich Gott nicht in die Augen sehen kann. Und habe immer noch ganz oft das Gefühl, dass Gott ein Problem mit mir hat. Dann wird das daran liegen, dass du es nicht erkannt hast, dass du noch nicht gerafft hast, dass 2. Korinther 5, Vers 21 eine Wahrheit ist, die Gott über dich ausspricht. und dass Gott, wenn er dich ansieht, nicht irgendwie etwas Negatives sieht, sondern dass Gott diese Gerechtigkeit sieht, die er selber dir gegeben hat. Und das ist natürlich zunächst einmal eine total gute Botschaft, die ich hier predige. Und ich weiß nur, dass es dann immer Leute gibt, die sagen, ja, aber wenn das so ist, dann heißt das ja, dass es eigentlich total egal ist, wie ich jetzt weiterlebe. Dann heißt das ja irgendwie, egal was ich mache und was ich gemacht habe, Gott sieht dann ja sowieso irgendwie nur die Gerechtigkeit, die ich in Jesus Christus habe. Und deswegen ist es ja eigentlich irgendwie Schnappendulli, was ich mit meinem Leben mache. Und dann kann ich ja jetzt irgendwie wieder leben wie der schlimmste Heide und kann ja jetzt wieder alles machen, was ich gerne machen würde. Und brauche keine Angst dafür zu haben, dass Gott mich in irgendeiner Weise verdammt. Und ich sage, das ist halb richtig. Was ich sage, ist irgendwie, dass du natürlich immer noch die Gerechtigkeit wärst, wenn du in Christus bleibst. Aber was ich auch sage, ist, dass Sünde einen ganz negativen Effekt auf unser Leben hat und dass wir es uns eigentlich nicht leisten können, wie so zu leben, weil Sünde nämlich immer den Tod bringt. Und die Erfahrung, die wir natürlich damit machen, ist, dass es uns immer weiter von Jesus wegbringt. Was ich aber total super finde, ist, wenn Leute trotzdem auf diesen Gedanken kommen, weil das nämlich eine total biblische Sache ist. Und ich habe das heute nochmal nachgelesen bei Paulus, der hat auch darüber gesprochen und Römer 6, Vers 15, also er hat vorher irgendwie über diese Gerechtigkeit und über Heiligkeit gesprochen und in Römer 6, Vers 15 muss er das dann nochmal gerade rücken und sagt, heißt das jetzt, dass wir weiter sündigen können und dass wir sogar weiter sündigen sollen, damit die Gnade richtig riesengroß wird? Und dann sagt er, nein, natürlich nicht, das sei ferne. Und ich glaube irgendwie, dass da, wo das Evangelium so gepredigt wird, wie Paulus das gepredigt hat und so wie es in der Bibel steht, dass da eigentlich immer wieder Leute diesen Schluss machen müssen, dass da immer wieder irgendwie Leute geben muss, die denken, ja meine Güte, wenn die Gnade so groß ist, dann ist doch eigentlich alles egal. Denn das ist das Evangelium und ich glaube, dass wenn wir das Evangelium der Gnade so predigen, wie Paulus das gepredigt hat, dann muss es eigentlich immer wieder irgendwie so sein, dass wir dieses falsche Bild wieder gerade rücken müssen, weil immer wieder Leute irgendwie das so verstehen werden, dass sie sagen, Mensch, wenn Gottes Gnade so groß für mich ist, dass es wirklich irgendwie so ist, dass Gott mich nicht liebt, irgendwie nach dem Maßen, wie ich handle und wie ich drauf bin und was ich mache, dann ist es eigentlich egal. Also es ist nicht egal, aber es ist ein gutes Zeichen, wie wenn wir die Gnade so weit verstanden haben, dass wir wenigstens mal an so einen Punkt kommen, dass wir darüber nachdenken. Und es ist so, dass die Gerechtigkeit die eine Sache ist und die andere Sache ist Heiligkeit. Und der gleiche Paulus, der das gesagt hat, der hat auch gesagt, wie wandelt der Berufung würdig, die ihr in Christus habt. Das heißt also, dass wir das, was wir in Jesus schon haben, dass wir es jetzt in unserem Leben umsetzen wollen. Und dass natürlich die Gerechtigkeit kein Freifahrtschein ist, dafür zu sündigen, sondern dass die Gerechtigkeit die Basis dafür ist, dass wir überhaupt aufhören können mit Sündigen. Denn da hat wieder mal irgendwie die Religion eigentlich das Pferd völlig von der falschen Seite aufgezäumt und hat gesagt, irgendwie, dass du durch deine eigene Mühe gerecht werden kannst, wo es eigentlich genau umgekehrt ist, dass die Gerechtigkeit am Anfang steht und dass die Gerechtigkeit die Möglichkeit bietet, dass wir in Gottes Gegenwart kommen und da Kraft und Heilung empfangen, um dann auch heilig zu leben und Sünde hinter uns zu lassen. Und ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit überhaupt ist, mir zu einem heiligen Leben zu kommen. Das ist nicht, dass wir uns zusammenreißen, das ist nicht, dass wir uns Mühe geben, sondern das ist, dass wir so in Gottes Gegenwart sind, dass schon irgendwie das Verlangen zu sündigen aufhört und dass Gott uns so verändern kann, so umkrempeln kann, dass Sachen, die uns früher voll Spaß gemacht haben, uns auf einmal keinen Spaß mehr machen und dass daraus die Freiheit kommt. Aber manchmal machen wir es halt einfach ganz falsch und sehen wir das Ziel, wo es eigentlich der Anfang ist. Und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist der Anfang und sie ist nicht das Ziel. Und ich würde sehr gerne irgendwie für euch beten, weil ich weiß, dass das, was ich hier predige, eigentlich schon ziemlich starker Tobak ist. Und ich habe das einfach zu oft irgendwie mitgekriegt, dass Leute wirklich darunter leiden und das Gefühl haben, dass sie nicht irgendwie in Gottes Gegenwart kommen können, weil so viel in ihrem Leben schief geht. Und ich glaube, dass Gott da was machen möchte, dass Gott ein Wunder tun will an unseren Herzen. Und deswegen möchte ich euch Gebet anbieten und möchte ich gerne mit Leuten beten, die sagen, ja, ich habe wirklich Probleme damit, in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich habe wirklich Probleme damit, zu glauben, dass ich jetzt schon vor Gott gerecht bin. Ich habe wirklich Probleme damit anzuerkennen, auch jetzt von der Bibel her anzunehmen, dass das der Ausgangspunkt ist und nicht der Endpunkt. Und wenn das bei dir so ist, dann möchte ich dich echt ermutigen, komm im Lobpreis nach vorne, irgendwie lass irgendwie vom Gebetsteam für dich beten oder sprich mich an. Ich würde auch gerne selber für dich beten, dass Gott da etwas macht und dass dein Herz verändert wird und dass du es wirklich mal erkennen kannst, ganz tief erkennen kannst, dass wenn du in Jesus bist, dass nichts mehr zwischen dir und Gott steht und du einen freien Zugang hast zu Gottes Thronsaal und dass du ein Kind Gottes bist und dass Gott irgendwie dich nicht sieht irgendwie als einen Sünder, dass Gott dich nicht irgendwie so fies sieht, wie du dich manchmal siehst, sondern dass Gott dich lieb hat und dass Gott Gerechtigkeit in dir sieht und dass du freien Zugang hast zu ihm. Und das wäre ein super Ziel irgendwie für mich. Also ich finde das richtig geil, wenn das irgendwie normal würde bei uns, dass wir das wissen, dass wir es annehmen können und dass wir keine Leute sind, die immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, dass wir keine Leute sind, die immer wie geprügelte Hunde durchs Leben gehen und eigentlich ausstrahlen, dass sie Angst vor Gott haben, sondern wenn wir Leute sind, die Gnade richtig tief verstanden haben und die wissen, dass sie die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt und dass Gott uns nichts, aber auch wirklich gar nichts vorwirft. Amen. Dann bitte ich schon mal die Band nach vorne. Und Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt diesen Lobpreis, diese Anbetungszeit noch nutzt, um an unseren Herzen zu arbeiten. Jetzt ich bitte dich, dass du in unseren Köpfen noch das mal filterst, was ich gesagt habe. Vater, ich bete, dass du uns die guten Sachen lebendig machst. Und die schlechten Sachen einfach wieder aussortierst. Gott, und ich bitte dich, dass wir nicht aus den falschen Motiven versuchen, heilig zu leben. Ich bitte dich, dass wir nicht versuchen, heilig zu leben, um die Gerechtigkeit zu werden. Gott, sondern ich bitte dich, dass wir versuchen, heilig zu leben, weil Sünde einfach scheiße ist. Gott, ich bete, dass jeder, der Probleme damit hat, sich, also dass das anzunehmen, was du über ihn sagst. Gott, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du an unserem Herzen arbeitest. Und dass du Veränderung schenkst. Halleluja. Gott, und ich bete mir, dass dieser heiße Sommertag, wo so viele von uns Matschen in der Birne sind, Herr, dass das trotzdem einen Wendepunkt gibt und wie für viele, die heute hier sind. Vater, ich danke dir für deine bedingungslose Liebe zu uns. Und ich bete, dass wir diese bedingungslose Liebe annehmen können und dass wir sie nicht immer kleiner machen wegen unserer menschlichen Erfahrungen. In Jesu Namen.